Der Schüler und seine Gefährten. Weniges verträgt wirkliche geistige Schülerschaft so schlecht wie den Ehrgeiz. Während bei allem anderen menschlichen Tun das Bestreben, mehr zu wissen, mehr zu können als andere, den so Beflissenen voranbringen kann, wirkt für den Schüler im Geistigen schon der leiseste Wunsch, seine Gefährten und Mitstrebenden überflügeln zu wollen, retardierend. Eine Regung des Neides gar, die nicht augenblicklich bekämpft und zum dauernden Verlöschen gebracht wird, bringt alles geistige Wachstum zum Stillstand, wie sehr sich der Schüler auch weiterhin mühen möge. Erst wenn er auch die letzte Neidregung in sich spurlos ausgetilgt hat, darf er auf wirkliches Weiterschreiten hoffen. In diesen Dingen gibt es keine Ausnahme, keine Sonderstellung für einzelne Menschen, mögen sie auch an erhabenster Stelle stehen oder sich in bewunderungswürdigster Weise um die ganze Erdenmenschheit verdient gemacht haben. Was sich mit solcher Unerbittlichkeit auswirkt, ist, dass allem substanziellen geistigen Leben innewohnende, ihm selber entstammende und von ihm nicht gesondert zu denkende Gesetz allen geistig realen Geschehens, das in aller Ewigkeit keinen Übertreter zu befürchten hat. Es kann niemals im Bereiche geistigen Geschehens bis an seine äußerste Peripherie hin auch nur das geringste geschehen, was diesem Gesetz nicht entsprechen würde, das inhärente und integrierende Bestimmtheit des substanziellen ewigen Geistes ist. Dem hier gemeinten eigenen Gesetz des substanziellen ewigen Geistes gegenüber gilt nur das am Menschen, was des Geistes ist. Ob das, was an ihm des Geistes ist, bereits zu seinem Bewusstsein erwachte, ist zwar für den einzelnen Erdenmenschen wichtig, aber niemals für den Geist, dem es ja angehörig bleibt, auch wenn es nicht in einem Menschenbewusstsein vernehmbar wird. Man darf sich nicht irreführen lassen durch die, zwar Dichtern allenfalls erlaubten, aber so wenig wirklichkeitsnahen elegischen Träumereien von einer Gottheit, die des Menschen Leid als das ihre erlebt und vom Menschen her ihre eigene Erlösung erwartet. Die Dinge liegen in Wirklichkeit recht wesentlich anders. Stets soll sich der Schüler gegenwärtig halten, was sich von unser aller ewigem Seinsgrund zu sagen suche, wenn auch gerade bei diesem sagen wollen die Unzulänglichkeit aller erdemenschlichen Worte noch quälender empfunden und dennoch hingenommen werden muss, als bei jedem anderen Darstellungsversuch. So über alle Begriffe erhaben das auch ist, von dem ich da in meinen Büchern immer wieder zu handeln habe, so darf doch der natürliche Drang des Menschen, sich von allem Vorstellungen bilden zu wollen, nicht ganz ohne Hinweis und Andeutung gelassen werden. Ich spreche in erlebender Ehrfurcht von einer höchsten Triade, die ich Ursein, Urlicht und Urwort nenne. Von ihrer Selbstdarstellung, die ich in Menschenworten fasslich zu machen suche in der Trias, Urlicht, Urwort, Urgeistesmensch. Und ich zeige, wie das, was ich voll erschauernder Anbetung als Urgeistesmensch zu benennen versuche, Vater ist und auch Mutter zugleich der erscheinenden Dreiheit des geistigen, seelischen und verstandesartig begreifenden Menschen. Ich versuche zu zeigen, wie solcherweise der wirkliche Mensch hinauf und hineinreicht in die innerste Gottheit, die sich ihm liebend erlebensfassbar macht als sein ihm individuell vereinter lebendiger Gott. Ich habe schließlich darzulegen, wie infolgedessen begriffen werden muss, dass das, was man auf Erden als den Menschen bezeichnet, nicht etwa der ewige Mensch ist, sondern das erdgehörige Tier, in dem sich ewige Menschenemanationen zu erleben suchen, die über den Kulminationspunkt ihres Individualzustandes hinaus gelangten, was für sie ein Fallen müssen zu bedeuten hatte, einen sündhaften, weil verschuldeten Fall aus höchstem Leuchten, für den es keinen, den Wiederaufstieg ermöglichenden Ausgleich gibt, als die Inkarnation in einem der schuldfreien physischen Wesen des Weltalls, einem Tiere, wobei allerdings nur eine Tierform in Betracht kam, die Eignung zeigte, ewig Menschlichem dereinst Ausdruck werden zu können. Wir kennen diese Tierform nur zu gut aus eigenem physischem Erleben. So gut wir aber auch unsere Tierform, das Menschtier, in seinen Bedürfnissen, Neigungen und Trieben selbst erlebend kennen, so sehr finden wir uns bereit, ihm vieles abzusprechen, was ihm in Wahrheit zukommt, nur weil wir es schwer ertragen, dass wir weit mehr, als wir wünschen könnten, mit den anderen Tieren gemeinsam haben, während gerade das eine, was wir als Tiere nicht mit unseren Mittieren zusammen uns zurechnen dürfen, die Schuldlosigkeit, Gegenstand heißen Sehnens für uns wäre, könnten wir hieran noch Anteil haben, nachdem die in rein tierhafter Unschuld verbrachten allerersten Kindheitsjahre hinter uns liegen. Nicht nur, dass wir unseren gehirnbestimmten irdischen Verstand gar zu gerne aus dem Bereiche der Tierheit lösen möchten, wie ein reich gewordener Emporkömmling sich gerne aus seinem Herkunftsmilieu zu lösen sucht, sondern es liegt uns auch recht nahe, unseren Mittieren das abzusprechen, was wir nach landläufigem Gebrauch unsere Seele nennen und was sich nur durch bewusste Entwicklung über die primitivere Region, die es in anderen Tieren bildet, in uns erhebt. Um hier sich kein Hindernis der Entfaltung zu schaffen, muss der Schüler erkennen, dass fast alles, was wir gemeinhin seelische Regungen nennen, noch der vergänglichen Tierseele zugeschrieben werden muss, die wir mit allen anderen Tieren gemeinsam haben, auch wenn sie in uns durch die Influenz der nur dem Menschen eigenen, aus unvergänglichen Kräften der Gottheit hervorgegangenen Seele für ihre irdisch begrenzte Lebensdauer eine reichere Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit erlangt. Aus der tierischen Seele und nur aus ihr stammt aller Ehrgeiz, alle Wettbewerbssucht und aller Neid, die dem Schüler, der die Entfaltung seines Geistigen erstrebt, so überaus verhängnisvoll werden können. Es liegt auf der Hand, dass es Sache des Schülers sein muss, die vergängliche, tierhafte Seele den ewigen Seelenkräften, die ihm als Gott gezeugten seelischen Menschen eignen, soweit es nur möglich wird, zu unterordnen. So müssen alle tierseelischen Regungen, die mit der erstrebten Einung der ewigen Seelenkräfte in der Erlebensform Ich übereinstimmend gefunden werden, während dieser erdbegrenzten Lebensdauer des Tiermenschenleibes erhalten, gepflegt und zur Erleichterung des Einheitserlebens der ewigen Seele eingesetzt werden. Alle Regungen der Tierseele aber, die der Einung ewiger Seelenkräfte in der Identitätsform Ich oder der Entfaltung des substanziellen ewigen menschlichen Geistorganismus entgegenwirken, müssen nach und nach zum austönenden Abklingen gebracht werden. Und wenn auch dieser Prozess mit der alle Verwandlung fördernden Zeit zu rechnen hat, so muss doch schon vom Anfang an allem Störenden gewährt werden. Das Trachten nach der Überflügelung des Mitstrebenden in der geistigen Schulung oder gar der Neid auf den Grad geistiger Entfaltung, den der andere bereits erreichte, sind bloße Äußerungen der Tierseele und haargenau dem Kampf der Tiere um das Futter und dem wohlbekannten Futter Neid gleichzusetzen. Der Suchende aber muss nicht nur Herr über derart niedere Tierseelenregungen sein, sondern die gegenteiligen Empfindungen in seiner ewigen Seele erwecken. Er darf nicht rasten, bis es ihm gelingt, beglückende Freude zu empfinden bei der Wahrnehmung das seines Mitschülers geistige Entfaltung schon viel weiter gediehen ist als die eigene. Es muss ihm zur Selbstverständlichkeit werden, dem hinter ihm Zurückbleibenden alle nur mögliche Hilfe zu bringen. Auch die Menschen, die als Meister der Kunst des Lebens in den drei Welten, der Welt des verstandesartigen Begreifens, der Welt der Seelenkräfte und der Welt des substanziellen ewigen Geistes, angesprochen werden, handeln niemals anders. Sie sehen einzelne ihrer Brüder in fast unerreichbaren Höhen wandelnd und andere noch in Niederungen, die sie selbst lange schon überstiegen haben oder niemals zu durchmessen hatten. Würde es mir oder einem aus meinen Brüdern auch nur noch möglich sein, die glühende Freude vermissen zu lassen beim Hinaufblick zu dem erhöhten Bruder oder dem brennenden Helferwillen, dem vorerst noch durch seine Tiefen Schreitenden gegenüber, so hätten wir aufgehört, das zu sein, was wir sind, und unser Leuchten im Urlicht wäre unmöglich geworden. Eine weitere Regung der Tierseele, die der Geistschüler von allem Anfang an überwinden lernen muss, ist der hämische Trieb, die Fehler und Mängel des Mitstrebenden zu entdecken und sie womöglich anderen auch noch aufzuzeigen. Auch diese Regung bildet ein verhängnisvolles Hemmnis wirklicher geistiger Entfaltung. Und ehe sie nicht, bis auf die letzte Spur getilgt ist, bleibt alles vermeintliche Weiterschreiten auf dem Wege nichtige Selbsttäuschung. Der Schüler, der vom ewigen substanziellen Geiste her Belehrung und Hilfe erwartet, darf die Fehler und Mängel seines Gefährten nicht einmal sehen wollen, und wenn sie ihm unvermeidbarerweise dennoch bekannt geworden sind, dann hat er die Pflicht, sie zu ignorieren. Sollte es sich aber um Dinge handeln, die dem Fehlenden selbst und anderen wesentliche Schädigung bringen könnten, so dass sie also nicht ignoriert werden dürfen, dann möge der unfreiwillige Entdecker solcher Mängel sie nur solchen Menschen offenbar machen, von denen er mit aller Bestimmtheit weiß, dass sie kein anderes Bestreben leiten wird, als den Fehlenden vor sich selbst und die anderen vor ihm zu schützen. Es findet sich auch da eine Parallele zu den im Urlicht Leuchtenden. Da es sich bei ihrer biologischen Wesensart um Jahrtausende vor der irdischen Geburt erlangte Bestimmtheit des Daseinswillens handelt, so muss im vorausgegebenen Zeitpunkt Geburt angenommen werden, die alle psychophysischen Voraussetzungen für die übertragene Aufgabe verbirgt, auch wenn in ihr zugleich Erbteil mitgegeben ist, dass der Geborene während seines Erdendaseins nur gerade im Zaum zu halten suchen kann, weil er seine Kräfte anderwärts braucht und weil zugleich ein Niederringen des Nichtgewollten, so wünschenswert es auch wäre, die physische Basis seines Wirkens in nicht zu verantwortendem Grade verengen würde. Die in seiner vergänglichen physischen Natur ihm solcher Art mitgegebenen offensichtlichen Fehlneigungen können auf jedem Gebiet erdemenschlichen, durch die physisch-tierischen Kräfte bedingten Handelns sich bis zu einem gewissen Grade zeigen, auch wenn der Leuchtende des Urlichts immer erneut Barrieren aufrichten wird, um allzu drastische Äußerungsformen unmöglich werden zu lassen. Kein Leuchtender im Urlicht hatte jemals den kinderhaft törichten, eitelkeitsgenährten Ehrgeiz, als ein Heiliger gelten zu wollen, und keiner wird je solchen Ehrgeiz in sich nähren können. Wehe aber dem Leuchtenden, und stehe er auch auf menschlich kaum vorstellbarer geistiger Höhe, der die Äußerungen physisch-erdenmenschlicher Mängel an einem seiner geistigen Brüder etwa in anderer Art aufnehmen wollte, als mit Humor gedrängter, wissender Nachsicht. Da eine andere Haltung in diesem geistigen Kreise unmöglich ist, darf es hier nur als dem Verstehen dienende Fiktion aufgefasst werden, wenn ich um der geistigen Bedeutung dieser Dinge willen erklären muss, dass auch schon die leiseste Neigung eines Leuchtenden im Urlicht sich über den in physisch-irdischen Dingen fehlbar gewordenen Bruder erhaben zu fühlen, die Selbstvernichtung des eigenen Geistesorganismus bedeuten müsste. Der Schüler des substanziellen ewigen Geistes kann nur dann auf den wirklichen Erfolg seiner Mühen rechnen, wenn er in jedem Mitstrebenden, sei er ihm persönlich nahe oder ganz unbekannt, alles Vergängliche, physisch-irdisch Bedingte, in wahrer Herzensgüte und verstehender Nachsicht betrachtet, jedoch mehr und mehr dahin gelangt, zu begreifen, dass der individuelle Geistorganismus, den sein Gefährte in sich bewusstseinsnahe erreichen will, gleicher Substanz ist wie sein eigener. Wer ein großes Erbe in einer bestimmten irdischen Geldwährung erhalten soll, der wird schwerlich darauf ausgehen, eben diese Währung zu entwerten, nur weil ihm eines anderen Gehaben wenig zusagt, der Reichtümer in der gleichen Geldwährung besitzt oder zu gewärtigen hat. Wenn aber schon aus diesem Beispielsfall klar hervorgeht, dass sich ein unvernünftiger Erbe um sein ihm zugedachtes Gut bringen würde, gelänge es ihm, die Geldwährung seines Erbes zu schädigen, so dürfte erst recht begreifbar sein, dass man im Geistigen nicht das, wonach man selber in sich strebt, für sich selbst bejahen, im anderen aber zugleich verneinen kann. Es handelt sich hier um ein Gut, das zwar mit dem Gut des anderen keineswegs identisch, wohl aber seiner Qualität und seinem Ursprung nach dem Gut des anderen in jeder Beziehung gleich ist. Wer die Erlangung dieses urgeistigen Gutes einem anderen verwehrt sehen möchte, der entzieht es sich damit selbst. Wurde nun bisher bezeichnet, was vermieden werden muss, so sei hier jetzt gesagt, was sein soll. Die Erlangung identischen Bewusstseins im verstandesartig Begrifflichen, im Seelischen und im substanziell Geistigen erfassen, ist gewiss ein Postulat der substanziell geistigen Welt, aber keineswegs lautet diese Forderung etwa dahin, dass der Inhalt des verstandesmäßig begrifflichen Bewusstseins einfach nur gewechselt werden solle, so dass fortan lediglich Begriffe von geistsubstanziellen Dingen aufzunehmen wären. Es handelt sich vielmehr um drei, distinkt in ihrer Erlebensart voneinander geschiedene Bewusstseinsarten, die in der selbst dem innersten göttlichen eigenen Erlebnisform Ich gemeinsamer Besitz eines Individuums werden sollen. Darum hängt so Außerordentliches hier vom Willen des Menschen ab, von seiner Bereitwilligkeit, ganz neue Bewusstseinsformen in sich kennenzulernen, die mit dem ihm bisher bekannten verstandesartig begrifflichen Bewusstsein sehr wenig gemeinsam haben und sich auch in Worten nicht schildern lassen, dass sie nur durch eigenes Innewerden erfahrbar sind. Es würde den Suchenden aber in keiner Weise weiterbringen, wenn er sich nun darauf verlegen wollte, sich allerlei auszumalen, um zu irgendeinem Begriff von der besonderen, ihm noch nicht bekannten Eigenart des Bewusstwerdens in den ewigen Kräften der Seele und im substanziellen ewigen Geiste zu gelangen. Was wirklich vom Geiste her von jedem Schüler des Geistes erwartet wird, liegt auf physisch greifbarem Gebiet, wenn die Auswirkungen auch bereits weit darüber hinaus in rein seelische und geistsubstanzielle Gefilde reichen. Hier ist nun die Rede von der Verpflichtung eines jeden Geistesschülers im Leben der Außenwelt und den ihm etwa verbundenen Gleichstrebenden gegenüber, seiner, wenn auch noch in der Latenz verharrenden Geistigkeit, jederzeit ein würdiger und währender Ausdrucksschöpfer zu sein. In dem Augenblick, in dem sich ein Mensch entschließt, Schüler des Geistes zu werden, um sein ewiges Seelisches und das Bewusstsein des ewigen Geistes im eigenen geistigen Organismus zu erreichen, hat er zugleich, auch wenn das Selbstverständliche hier keine Gelübde benötigt, sich willentlich von allen Daseinsäußerungen seiner Mitmenschen zurückgezogen, die der Entfaltung seines geistigen Organismus hemmend im Wege stehen oder sie ganz unmöglich machen. Das alltägliche Vergnügungsleben unserer Zeit ist eine wahre Sammlung von Schulbeispielen solcher, die Erlangung des Bewusstwerdens im Geiste sabotierenden Daseinsäußerungen des zu mancherlei Raffinement gediehenen Menschentieres, aber auch auf anderen, sehr ernst zu nehmenden Gebieten fehlt es nicht an Daseinsbekundungen, die kaum noch auf der Höhe der Tierseele stehen. Wer mich verstehen will, der wird mich verstehen. Dem allen aber soll der Schüler des Geistes nicht kämpferisch begegnen, sondern nur dadurch, dass er derartiges für seine Person ignoriert, dass er dem ewigen Geiste Entsprechendes an die Stelle des abgeschmackten, tierbrünstigen und der manischen Lebensverzerrung zu setzen sucht, soweit es in seinen Kräften steht, und dass er nicht müde wird, im eigenen Verhalten anderen zu zeigen, wie es sich bei alledem überhaupt nicht um wünschbare und beachtenswerte Dinge des Lebens handelt. Nur bitte ich dringend darum, mich nicht falsch zu verstehen. Ich kann keine Art der Ablehnung geistig geächteter Lebensäußerungen ernst nehmen, der das Lachen und Auslachen können nicht mehr recht gelingen will. Sauertöpfisches Abseitsstehen, Nörgeln und Resonieren sind schlechte Mittel, anderen die Augen dafür zu öffnen, dass sich Sklaven törichter Selbstsuggestionen und überreizter Nerven wurden. Wirksamer als alles andere vermag immer das Beispiel zu wirken und beispielgebend voranzugehen, ist daher die vornehmste Aufgabe eines Menschen, der in den Geist gelangen will. Eine einzige beispielhafte Handlung kann dem Gefährten weit wertvollere Lehre sein als stundenlange Disputation. Und so wird auch das Wirken eines Geistschülers in engerer oder weiterer Öffentlichkeit desto wertbringender sein, je mehr er sich ganz auf die Wirkung seines Beispiels verlässt und infolge eigener straffer Selbsterziehung auch jederzeit verlassen kann. Der Schüler wird scharf der Tatsache bewusst werden müssen, dass er tief im trüben Nebel törichten Verstandestünkels steckt, solange er noch glaubt, ein Sieg in der Disputation mit seinen Gefährten sei etwa gleichbedeutend mit dem Besiegen eigener innerer Finsternis. Nicht durch Worte, sondern nur durch sein Beispiel kann er erweisen, dass er in sich selber wirklich Sieger wurde.